Bienvenue dans ce nouvel épisode du Ox Podcast. Nous sommes en vacances à la France, à la Provence, et je pense que cette fois, je fais cet Ox Podcast en français pour notre Leser in Frankreich. Ja, Mist, okay, bis hierhin kam ich mit dem Schulfranzösisch. Ja, wir sind im Urlaub in Frankreich. Wir, also Uschi und ich.
Moment, ich muss hier noch die Sonnenbrille aufsetzen.
Die Sonnenbrille, okay. Ja, hier scheint die Sonne. Das ist gut. Und die Sonne blendet sogar ein bisschen. Ach, immer dieses Wasser und die Sonne. Schrecklich.
Ein schweres Schicksal. Ja, also schon echt jetzt Grund, ein bisschen zu jammern.
Ja, doch.
Oder?
Auch, ja. Wenn ihr hier im Hintergrund irgendwelche Leute hört, sind das an diesem See irgendwelche Deutsche, die versuchen, sich gegenseitig beizubringen, wie man auf so ein Stand-Up-Paddleboard irgendwie sich begibt. Was, wie ich jetzt aus der Distanz beobachte, gar nicht so einfach ist. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber man muss sich offensichtlich so seitlich draufrobben, habe ich im Badenser Dialekt gerade erklärt bekommen. Ja.
Wobei ich finde, die beiden, das ist ja noch nett. Heute Morgen, als wir auf dem See waren, war das echt so ein Insta-Scheiß. Kackzeug, weil wir dachten, ey, wie beschissen drauf kann man eigentlich sein, sich auf diesem Paddling, Stand-Up-Paddling-Board im Bikini zu recken, während der Typ wie so ein Gondolieri-Fahrer die Schippe, ey, ich fand das abartig. Aber ich hasse Insta, ehrlich, das ist, diese Inszenierung ist grauenhaft, zum Glück finde ich so super viel davon.
Ja, genau, und deshalb gibt es von Ox auch nur fast gar nichts Privates bei Insta. Oder sonst was. Aber ihr bekommt bei Facebook und bei Insta natürlich auch immer die aktuellen Sachen zum neuen Heft. Und spätestens da habt ihr erfahren, dass dieser Podcast jetzt raus ist. Und spätestens da habt ihr natürlich auch gesehen, dass das Heft da ist, wenn ihr nicht zu den Leuten gehört, die sowieso abonniert haben, das Heft. Ja, und die neue Ausgabe 180 ist seit jetzt quasi dieser Woche bei euch Ox Abonnierenden. Und auf dem Titelbild haben wir erneut Feine Sahne Fischfilet. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieses Foto entstanden ist. Es sieht aus, als ob es ja eine Duschkabine ist, die ein bisschen beschlagen ist, aber dafür ist das irgendwie nicht beschlagen genug auf dem Foto. Ist es vielleicht Frost? Ist es
Schimmer? Frost würde anders aussehen, ja. Das glaube ich nicht.
Man müsste die Künstler und den Fotografen mal fragen, wie es eigentlich entstanden ist. Auf jeden Fall sieht es ganz interessant aus, dieses, wir blicken durch die klaren Flächen, durch das Dunstige.
Und es ist auch ein schönes Foto, wie man sich ein Coverfoto wünscht, nämlich die Band guckt einen tatsächlich an und spricht mit einem, wenn man das Heft in der Hand hat.
Das ist mir immer wichtig. Ich habe viele Diskussionen mit Menschen, die Fotos vorschlagen für eine Coverband. Also eine Band, die auf dem Ox-Cover ist, nicht Coverband im Sinne von Tribute-Band, im Sinne von Bands, die keine eigenen Lieder spielen. Und da gibt es immer wieder so Ideen, wo ich sage so, das ist es aber nicht. Und du erwähntest es gerade schon. Mir ist immer wichtig, dass man so diesen, dass es irgendwo diesen Mona-Lisa-Blick gibt. Ich habe jetzt auch nur gefährliches 10% Wissen, aber der Trick von, wie ist sie doch, Leonardo di Michelangelo oder so ähnlich, bei der Mona Lisa, der hat das ja irgendwie so hinbekommen, das ist eigentlich so ein gewisser Trick, wie man das machen kann, dass diese Augen, auch wenn man sich vor dem Bild, was ich in echt noch nicht gesehen habe, auch anekdotisch, wenn man sich bewegt, dass man aus jeder Position das Gefühl hat, dass die Augen einen anschauen. Und das ist so ein Punkt, der mir ja immer wichtig ist, dass also so eine Art von Kommunikation schon in der Form stattfindet, wenn man so ein Bild anschaut und da denkt, okay, I'm looking at you, babe.
Ich muss gestehen, Joachim, mir fällt es heute ein bisschen schwer, über das Heft zu reden, weil ich habe nur nicht mal durchgeblättert, geschweige denn irgendwas gelesen, weil das durch den Urlaub jetzt so hopp die hopp ging und der letzte Tag, bevor wir gefahren sind, war
der Tag speziell für die Hölle.
Tag aus der Hölle. Magst du unsere Leser und Leserinnen vielleicht daran teilhaben lassen, wie diese, was manchmal in so einer Redaktion auch beinahe zur Verzweiflung führt?
Ja, wenn man jetzt so eine, wenn man aus einem kleinen Saftladen einen etwas größeren Saftladen gemacht hat, bedeutet es, dass einem zwar sehr viele total wichtige und coole Leute helfen, aber sehr viel an entscheidenden Sachen dann doch wieder an einem selber hängen bleiben. Und das bedeutet, dass wenn man 2 Wochen in den Urlaub fahren will, man im Vorfeld schauen muss, dass wirklich so eine riesig lange Checkliste einfach abgearbeitet ist, weil ich faktisch in der Zeit nicht zu klonen bin. Also muss die Arbeit eben vorher erledigt sein oder ich muss halt danach machen und dann wird es auch schon wieder eng zeitlich, weil auch so eine Ochsproduktion halt ihre 8 Wochen hat. Und wenn 2 Wochen durch Urlaub in Anführungszeichen fehlen, ja. Es fing damit an, dass schon an dem vorvergangenen Sonntag ich abends um 8 das Heft auf den Druckereiserver laden wollte und der Scheiß hat nicht funktioniert. So, an der Bandbreite bei uns lag es nicht. Anstatt einen Ordner hochzuladen mit, ich weiß nicht, 80 oder 100 PDF-Dateien, musste ich die Sachen 5 PDF-weise hochladen, hatte zig Abbrüche. Druckerei hat im Nacken so, ja, keine Ahnung, ja, haben wir schon mal, wissen wir jetzt auch nicht. Und ich halt nur so, du bist also am Ende von dieser Heftproduktion, versuchst das Heft hochzuladen und es funktioniert nicht.
Ja, vor allem, du bist dann an dem Punkt, wo du einfach durch bist.
Du bist durch und du musst durch sein, ja. Nein, die Deadline ist jetzt und da wir kein vernünftiger Mensch religiös ist, gibt es eben das Wissen, dass da nach der Deadline, es gibt kein Leben nach der Deadline. Punkt. Und die Druckerei wartet auf die Daten. Der nächste Punkt ist, dass dann die Daten, die wir für die Abos hochgeladen haben an die Druckerei, dass es dann Probleme gab, weil die Post ihr ganzes System umgestellt hat. Die Aufbereitung der Adressen war ein totaler Murks. Nicht unsererseits, sondern das, was die Druckerei macht, was die Post jetzt anbietet. Da hat ein Riesenärger, dann war das die Woche schon toll. Und du denkst dir so, ja, was kommt noch? Und dann, wie ihr wisst, war letzte Woche Donnerstag ein Feiertag. Ich habe noch meine Mail an meinen Druckereiagenten, Dirk, der super cooler Typ ist. Ich habe die noch rausgezogen von irgendwann Ende April. Hey, haben wir im Blick, dass es ein Feiertag ist. Die Hefte müssen am Freitag bis 12 Uhr bei mir sein. Ich fahre am Samstagmorgen um 5 Uhr morgens in Urlaub. Freitag muss ich alles haben, müssen wir alles fertig machen. Läuft das? Ja. Haben wir alles festgehalten, läuft alles. Ja, wie ist das so am Freitagmorgen? Letzte Woche, normalerweise muss ich auch darauf achten, dass morgens um 7 Uhr schon das Gartentor auf ist, damit der Typ von der Spedition ankommen kann. Ich also im Schlafanzug morgens raus, Gartentor aufgemacht, damit die Druckerei nicht voll verschlossen am Gartentor steht. Die Spedition, teilweise kam der schon um 7:30. Netter Typ, mit dem man sich über Dinge unterhalten muss, wie, hatten wir es beim letzten Mal? Panzerfahren in der
Ukraine? Nein, glaube ich nicht.
Egal. Er war beim Bund und hat Flakpanzer Gepard gefahren und in der Ukraine wissen ja gar nicht, wie man das wirklich macht. Naja, über solche Dinge muss man sich mit Speditionsfahrern unterhalten, damit die nett zu einem sind und einen nicht anraunzen und nicht sagen, hier kann man gar nichts parken, alles scheiß, Palette nehme ich nicht mit. Das ist so das Klein-Klein der Ochsproduktion. Ich will mich nicht so lange aufhalten. Auf jeden Fall wartete ich auf die Spedition. Bin dann irgendwann um 9 nochmal zum Postfach gegangen, kam zurück und dachte mir so, der war noch nicht da. I got a bad feeling. Es wird 10, es wird 11, es wird 11:30. Ich schon mal bei meinem Druckagenten angerufen und sagte so, hör mal, hier ist noch nichts da. Also ja, okay, 12, okay, aber eigentlich waren die schon längst da. Ich rufe da mal an, kurz darauf der Anruf so, ja, die Hefte sind für Montag terminiert.
What?
Ist er so, what the fuck? Nein, nein, nein. Und dann so, pass mal auf, es ist mir völlig scheißegal, ob der Chef von der Druckerei sich jetzt in seinen Mercedes setzen muss, den Kofferraum vollgeladen mit Ochsheften, um mir die von Kassel nach Solingen zu fahren. Ich will die Dinger da haben in 2,5 Stunden. Ja, wird erledigt. Zum Glück waren die irgendwie noch nicht auf dem Hof bei der Spedition, weil sonst hätte es finster ausgesehen. Auf jeden Fall hat mir dann um 2:30 die Hefte da stehen und ich war sowas von durch, mental. Zum Glück haben Tim, unser Praktikant, der bis letzte Woche da war, und Thomas dann irgendwie voll reingeklotzt und du auch. Und wir haben dann wirklich, Praktikant Tim sagte mit seinem Spruch, den ich gesagt hatte, hey, ist das von der Wahlspruch eines Lynchmobs? Viele Hände, schnelles Ende. Hatten wir zusammen angepackt und nicht gelyncht, sondern
nur vor uns hingeschimpft.
Die Auslandsheftel, die wir bei uns einpacken mussten, die gelben Kisten, die ihr auf dem Foto bei Instagram seht. Die Dinger vollgepackt, weggefahren und irgendwann um 7:30 oder sowas war dann tatsächlich das Tagewerk erledigt. Die Punkte auf der To-Do-Liste soweit abgehakt, da sagte, okay, morgen früh kannst du losgehen. Ja, ne? Und jetzt sind wir hier und reden über das Heft, über das ich natürlich wieder alles weiß und Uschi
gar nichts.
Ja, doch, du weißt die Dinge, die ich im Vorfeld natürlich erzähle, wenn diese exklusiven Previews gebe über die Interviews, die gemacht wurden.
Ich blätter gerade schon ein bisschen, dass ich nicht ganz so blank bin und stolpe über das Foto von Ray Capo und denke so, fuck, ist der Icon. Macht er immer noch Yoga?
Ich glaube, hauptberuflich.
Aber tatsächlich.
Und Pankow kann man nicht leben, also macht er Yoga. Yoga-Lehre wie alle anderen.
Ja, was denn sonst noch?
Ray Capo, YouTube Today, du weißt noch, wo wir die gesehen haben.
Nee.
Das war meines Wissens in Kempten und ich glaube in Göppingen. In
Kempten?
Ja.
Doch, das glaube ich jetzt bei uns nicht. In Kempten haben wir Youth Brigade gesehen.
Nicht Youth Brigade.
Toxic Reasons, oder?
Nein.
Sondern?
Kempten?
Ja. Also ich war auf jeden Fall früher öfter mal in Kempten, weil das so meine Hometown am nächsten war, wo Punk, speziell auch Hardcore-Sachen seiner Zeit stattgefunden haben, wo der Stefan den City Indian Fanzine gemacht hat. Also da war relativ viel. Und ich meine, ich habe da entweder Youth Brigade oder Toxic Reasons.
Kann wohl sein, Youth Toxic Reasons auch, aber ohne mich. Aber wir haben relativ sicher dort Youth of Today gesehen. Müssen wir mal den Kollegen Dante fragen, der weiß sowas immer total, weil der irgendwie ein Gedächtnis hat wie ein 23-bändiges Marx-Lenin-Gesamtausgabe.
Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht von Anfang an immer festgehalten habe, so wie Kasi, der fürs Ox, weiß ich, schreibt überhaupt noch, geschrieben hat, auf jeden Fall das Essen, der wirklich minutiös alle Konzerte festgehalten hat, mit Datum, Ort und so weiter. Weil ich glaube, das wäre heute nach 40 Jahren, der Hammer. Ach nee, die haben wir gesehen. Ach nee, das glaube ich ja nicht. Was?
Ja, ja.
Das finde ich so schade, weil an manche Sachen erinnere ich mich tatsächlich.
Aber rückwirkend ließ sich sowas vielleicht wieder. Damals gab es nur noch kein Internet. Heute kannst du ja jedes Konzert recherchieren, wo du glaubst gewesen zu sein. Ja. Frage ist, ob irgendjemand sowas mal auch wirklich weit zurückreichend irgendwie.
Genau, auch in Tokio, auch im.
Es gibt die seltsam
vor den 2000. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und Leute schreiben ja diese seltsamen Dinge irgendwo rein. Also wenn sowas jemand weiß, dann weiß es Kalle. Glaubt er so in Foren, wo Leute sowas tun. Behaupte jetzt mal, Kalle, kein böser Verdacht, aber ich glaube, könnte es mir vorstellen. Du hattest gerade schon hier beim Durchblättern.
Die Verlierer habe ich gerade.
Die Verlierer.
Ein super geiles Konzert in Köln, das wir gesehen haben. Ich kannte die Band nicht und war echt erstaunt. Und
ein super geiles Interview, weil wir das ja beide zusammen gemacht haben.
Ja, auch das natürlich, aber da wollte ich ja jetzt nicht drauf aus. Ich fand die, das war echt so eine Entdeckung der letzten Wochen für mich tatsächlich. Ich hätte überhaupt nichts von denen mitbekommen, aber ja. Aber du wolltest gerade auf was anderes aus, entschuldige.
Du hattest die Seite mit deinem ehemaligen Kollegen.
Ah, Erhard Gundel. Hallo Erhard, falls du das hörst. Warte.
Er hat, war die letzten 7, fast 8 Jahre Bundestagsmitglied, Abgeordneter für die Grünen aus einem Wahlkreis in Bayern, Straubing. Und mit ihm habe ich mich unterhalten. War damals in der ersten Wahlperiode, hatten wir ein Interview mit ihm gemacht und jetzt eben nochmal ein zweites, wo es auch vielfach darum geht, um den Umgang mit AfD, um Brandmauer um Kulturpolitik, was umso wichtiger ist, wenn wir sehen, was jetzt früher war. Es gab ja auch viel Kritik, aber wir reden von Claudia Roth, der grünen Kulturbeauftragten, Tochter deines damaligen
Zeitens. Oh ja, also na, ich habe krasse grünen Connections tatsächlich. Aber ihr Vater war in der Serie, so dazu, aber egal.
Sanas.
Ja.
Ausschließlich. Auf jeden Fall gibt es ja einen Nachfolger im Amt des Kulturstaatsministers, der ja so ein, wie soll ich sagen, freundlich gesagt konservativer ist. Ja. Und unter anderem geht es darum, und wie wichtig es ist, dass eben auch von seitens der Bundesregierung solche Dinge gefördert werden. Es gab in der letzten Wahlperiode so Sachen wie zum Beispiel diesen Emil, diesen Plattenladenpreis für Indie-Plattenläden. Initiative Musik, die es natürlich auch schon vorher eine ganze Weile gab, aber also viele Spielstättenpreis, um viele diese Fördermaßnahmen, wo einfach nicht nur in der Zeit der Pandemie einfach viel Geld in den Kulturbereich reingeflossen ist, wo über Bande auch das Ochs irgendwie mal so ein bisschen mit profitiert hat, nie direkt, sondern dadurch, dass aber halt Leute Geld für Anzeigen hatten, das sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten.
Ja, vor allem auch mal Geld in diese Art von Musik, in diese Szene, ins alternative Underground, was auch immer. Und nicht nur in die Oper, ins Theater, wo man so gefühlt manchmal schon denkt, ja, da fließt Kohle ohne Ende hin, weil ohne geht's ja wohl auch nicht. Aber diese Wertung, was wert das Geld wert ist, ja, finde ich teilweise schon eine ziemlich Schieflage.
Und allein wenn ich sehe in Solingen, wo kleine Vereine um ein paar tausend Euro Zuschuss fürchten müssen, weil die Stadt komplett pleite ist und gleichzeitig jetzt die Diskussion um das, was man eigentlich gegeneinander ausspielen will, aber mehrere zig Millionen für die Renovierung des Theater- und Konzerthauses irgendwie fällig werden. Und ja, das, wenn du siehst irgendwie in Köln die Oper, wo, glaube ich, fast eine Milliarde, lass mich nicht lügen, mehrere hundert, ich hätte jetzt beinahe gesagt eine Milliarde, aber mehrere hundert Millionen reingeflossen sind. Und wenn du lügst, wie viele 200-300 Leute, Clubs, man mit dem Geld über wie viele Jahrzehnte komplett finanzieren könnte, inklusive fantastische Gagen. Es ist ein Trauerspiel. Wie auch immer, unter anderem um diesen Themenkomplex geht es in dem Interview. Also wenn man vielleicht im ersten Augenblick darüber wegblättert.
Lohnt sich definitiv.
Ungefähr.
Ja, das ist ein guter.
Und gibt auch eine nette Story zu The Clash, Dead Kennedys und Nazi-AfD-Gesocks in Japan.
Hö?
Ja, jetzt habe ich schön angeteasert.
Das ist ein Cliffhanger, oder? Du willst sicherlich jetzt nicht mehr davon erzählen.
Nee, weil da musst du schon das Interview lesen. Das ist sehr spannend.
Okay. So, wo wollen wir denn bei?
Wo wollen wir anfangen?
Ja, wo wollen wir anfangen? Bei den Kochrezepten. Wir haben noch nie über die Rezeptseite gesprochen, glaube ich. Ne, die geht immer unter, weil es geht ja nur ums Essen. Aber ja, ich finde, die lohnt sich nach wie vor.
Ja, und sie gibt es ja die ersten Ochs-Ausgaben.
Ja, zwar nicht von Anfang an vegan, glaube ich.
Vegetarisch
und ja, aber die Rezepte lohnen sich immer, finde ich.
Ja, und auch sondiere.
Meist.
Wenn jemand weiß, dass die gut sind, dann...
Ja. Ja, oder wir beide.
Oder ich sage,
du bist ein Kocher.
Haben wir schon über die tolle Abo-Prämie geredet, das US-Punk-Quartett Teil 3.
Nein.
André Keres hat wieder ein Keresinho-Quartett gemacht. Es kommt Mitte Juni raus.
Warum haben wir das nicht dabei im Urlaub? Ich habe jetzt nur das Quartett der Seuchen, glaube ich, dabei. Oder der Marienwunde oder sowas. Weiß Leute, da haben wir ja auch noch nicht gespielt. Aber ach, das wäre doch was. Schade.
Ja, ich hab's ja noch nicht. Also es kommt mir erst. Okay. Also gibt's aber, solange Vorrat reicht, der Legal Disclaimer für ein neues Ox-Abo.
Ja, ja. Aber da fällt mir auch noch ein, du hast ja neben dem Content jetzt, gab's ja nochmal einen super schönen positiven Moment diesen Monat, nämlich diese große Kiste, die vom Ventilverlag bei uns ankam.
Ach ja.
Das war ja, finde ich, auch nochmal so ein Dem-Dem Moment.
Das Buch, ja.
Endlich draußen, endlich in den Händen halten.
Ja, zum letzten Heft hatten wir auch schon drüber gesprochen, da hatten wir ein Interview mit John Robb, der das Buch geschrieben hat. Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. John Robb hat vor 3 Jahren in UK, 2,5 Jahren, das Buch über Goth, die dunkle Seite des Punkrock, veröffentlicht. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, also tatsächlich war ja so mein Einstieg in diese harte Musik sehr vielfältig. Und damals, so Mitte der 80er, ehrlich gesagt, hat da niemand so groß unterschieden zwischen, was ist Punk und alles. Es war, also ich weiß ja, dass in dieser Clique haben die Leute Psychobilly gehört, die haben so diese Anfänge von EBM gehört, so Nizza App, Front 242, du hast Dead Kennedys, Ramones, GBH, The Damned, Sisters of Mercy, Tuxedo Moon, New Model Army, das war eine so Psychobilly, wie ich sagte, glaube ich gerade schon, Guana Buds, Demented A Go, die wir auch im Heft haben. Die Leute haben irgendwie alles gehört und das war eine Kleinstadt-Clique und da hast du dann, da wechselten durchaus auch die Looks irgendwie innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, das war sehr typisch für jene Zeit, für diese jungen Jahre. Und ich glaube, es ist eigentlich für alle jungen Jugendbewegungen, jetzt sind wir auf regelten Jugendbewegungen, relativ typisch, dass sich das alles so vermischt hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, damals habe ich einfach sehr viel von dem gehört, was wir damals nicht Goth nannten, sondern es war halt immer Wave. Man war Wafer und man hat auch nicht von New Wave geredet, sondern Wave. Und Goth, das Wort kam eigentlich tatsächlich, ich glaube, erst so ab den Nullern. Ich glaube, so wie auch damals ja niemand von Emo geredet hat. So wirklich, also in spät 80er Emo, Discord Emo. Das kam ja auch alles erst später.
Ja, wir haben aber jetzt keine Geschichten, keine zeitgeschichtliche, keinen zeitgeschichtlichen Podcast
hier. Entschuldige, ich laber mit dir in Hage.
Weil mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, wir haben letztes Mal schon über das Buch in dieser Art gesprochen, ja, mit der Szene und so
weiter. Also, jedenfalls hat John Rob gesagt, ihr macht dieses Buch und ich sagte halt in meiner Blauäugigkeit, ja, dann muss das jemand auf Deutsch machen. Und wer übersetzt es? Ja, gut, okay. War viel Arbeit, hat den einen oder anderen Monat länger gedauert. Und 2 Jahre später ist es jetzt endlich raus. Ein mehr als Ziegelstein dicker Schinken. Ich bin selber erschrocken, wie dick es ist.
Das Teil.
Ja, 650 Seiten oder sowas. Ich habe es mit Spaß gelesen und bearbeitet. Und ich darf das einfach mit absoluter Lobhudelei sagen, weil es ist ja nicht von mir. Es ist inhaltlich einfach total spannend und klasse und gibt eben genau das wieder, was, wie ich das damals, wie ich diese Musik empfunden habe. Warum? Wo man all diese Bands wie Cramps und New Model Army und The Doors und Sisters und Susie und Bauhaus und so weiter, all das irgendwie so zusammen gehört hat. Das waren alle Velvet Underground. Das waren alles Platten, die man hatte aus anderen Zeiten. Wir haben das nicht als, es passt alles für uns zusammen. Und John Rob versteht das wirklich hervorragend, diese Kontextualisierung vorzunehmen. Und jedenfalls ist das Buch raus und kann in jeder guten Buchhandlung bestellt werden. Zur Not auch bei dem Dreckskonzern mit A vorne dran.
Aber doch auch bei uns, oder?
Bei uns im Shop, bei Ventil.
Im Shop?
Ja.
Also ich werde das auf jeden Fall auch noch lesen.
Ja.
Habe nur ein bisschen Angst vor der Menge.
Ja.
Weil es ist definitiv nichts, um abends mal 1-2 Seiten zu lesen und wieder zur Seite zu lesen.
Brech dir das Bein, dann hast du Zeit.
Ah, nein, bitte. Nein, bitte nicht. Nein. So, dann lass uns doch mal über das Heft sprechen. Ich habe hier nochmal aufgeschlagen. Das erste natürlich feine Sahne, Fischfilet und Fünnel. Ihr habt unglaublich geile Zitate rausgesucht, die eigentlich schon sagen, um was es immer noch, immer wieder bei
Monchi,
Monchi geht.
Ja, 2 Zitate, die aus dem Interview, das Frank Weifen gemacht hat, stammen. Wenn wir bei uns in den Proberaum gehen, dann hisst der Nachbar sofort die Reichskriegsflagge. Okay, danke, hallo Nachbar.
Ja.
Und die Menschen hier würden eine Mülltonne aufstellen, sich drumherum aufstellen und den Dorfdümmsten wählen, bloß um mit der etablierten Politik abzurechnen. Ja, das ist so, in gewisser Weise geht's darum, um die Fortsetzung dessen, was wir vor den 3 Ochs-Ausgaben, 2 und 3 Ochs-Ausgaben in diesem Special zum Thema Politik machten. So, die Politikverdrossenheit, schreckliches Wort, ich hasse es schon. Und Leute dann sagen so, hey,
bringt ja alles eh nichts und die da oben und jetzt werde ich halt AfD, Protest, so.
Ey, jeder einzelne AfD-Protestwähler ist ein dummes Arschloch und jeder, der es über so zeigen will, noch viel mehr. Und ich überlege immer, dieses Fuck-AfD-Ding, das wir vorne drauf haben auf dem Heft, irgendwie war es eigentlich so ein einmaliges Ding, dann haben wir es gemacht und ich kann es jetzt auch nicht mehr wegmachen.
Nee.
Also das jetzt wegzunehmen, wäre irgendwie so eine Normalität anzuerkennen. Die ist aber keine Normalität. Solange diese Dreckspartei in diesem Ausmaß existiert, ich meine, ein bisschen Dreck gibt es in jeder Wohnung. Das ist im Zweifel auszuhalten. Aber wenn halt, ach, egal, ihr wisst, was ich meine, in das gleiche Kerbe haut viel von dem, was Heaven Shall Burn, die jetzt auch ein neues Album raus haben, die ihr Album Heimat genannt haben. Heaven Shall Burn kommen aus Thüringen, wie ihr wisst. Und ja, okay, da wissen wir, wie die Situation ist, welche Anteile sind, wie dominant die Partei dort ist. Und Heaven Shall Burn haben da auch eine sehr konkrete Aussage. Nicht flashy von heraus, sondern sie gehen schon sehr analytisch und im Detail in die Sache rein.
Und ist nebenbei noch eine gute Band, also eine großartige Band.
Ja, man muss halt
nicht nur die Aussagen.
Sind letztlich ja schon seit ja auch 20 Jahre. So damals war es ja der neue deutsche Metalcore und heute ist es halt total etabliert. Aber eine Band, die seit damals eigentlich sich immer treu geblieben ist und halt einfach ballert. Ja, was haben wir noch drin im Heft? Wenn wir diese politischen Sachen haben, es gibt ein Interview mit Chris Lowe von den Apostles, englische Anarcho-Punk-Band, die in den 80ern existierte und ich fürchte jetzt einfach mal gar nicht so vielen Leuten geläufig ist, weil es Bands wie Crass und so weiter, die weitaus besser dokumentiert sind. Aber es gab jetzt in letzter Zeit zwei Zusammenstellungen von Material. Es war eben eine dieser Bands, die zu ihrer Zeit sehr wichtig waren in der UK-Szene, aber durch diese Ultra-DIY-Attitüde ja auch einfach sehr viel, wie soll ich sagen, nicht kommerziell ausgebeutet wurde, muss man so zu sagen. Also da ist gar nicht medial und alles so viel hängen geblieben, außer halt einfach eine wichtige Band. Und Chris schafft das sehr gut in den Fragen. Der muss, glaube ich, erschrocken sein, als ich ihm einen Fragenkatalog geschickt habe. Hat super spannende Antworten gegeben, die eben diese Zeit, es war die Zeit, als Maggie Thatcher, die Iron Lady, wie es immer so etwas leicht verklärt hieß, das britische Gegenstück zu Helmut Kohl und Ronald Reagan, als sie dort quasi mit dem eisernen Besen durch die
durch alles durchging.
Und über diese Zeit, also über die 80er vor allem, geht es in diesem Interview, wie sich diese Anarcho-Punk-Szene entwickelte, wie aktiv die war. Und passend dazu hat dann auch Helge noch die 10 wichtigsten Bands oder für den Kanon wichtig ist ja immer subjektiv, wisst ihr alle, aber 10 wichtige Bands aus dieser Szene für uns mal beleuchtet und aufgeschrieben. Und das finde ich echt spannend. Hubschrauber gibt's ja auch. Ich weiß nicht, ob das nachher, nachdem wir das bearbeitet haben, noch zu hören ist, aber es schraubt fleißig vor sich hin da oben. Und eigentlich hat man dann schon beinahe wieder so ein gewisses Special. Eben oftmals merke ich, finde ich immer so im Nachgang, was man für so rote Linien in so einem Heft drin hat. Du hattest gerade Böslinge auch noch aufgeblättert.
Böslinge, ja.
Hat Rainer Krispel aus Wien.
Ach, Rainer.
Seven Zoo machen übrigens auch eine neue Platte. Die müsste schon kommen nach dem Sommer.
Cool. Freut mich sehr.
Und Böslinge, allein schon der Name ist, finde ich großartig. Böslinge, ja. Fantastisch. Dieses Wort, ich weiß nicht, ob es gar nicht vorexistierte. Und die haben ja diesen famosen Song Scheißkipperei. die Kieberer, wer Kottan ermittelt folgen kennt, das ist die Polizei und im nicht so feinen Wiener Slang ist es halt die Kieberei und Scheißkieberei. Ja nun, was soll man zu so einem Titel noch viel anmerken?
Und so, Heaven Burn hatten wir gerade schon. Anja Huber hast du schon wieder. Was?
Ja, also x-mal Deutschland gibt's eine, nachdem wir letztes Jahr hatte sie ja ihr Soloalbum gemacht, Anja Huber, Sängerin von x-mal Deutschland. Und jetzt ist ja, nachdem viele Platten lange nicht erhältlich waren und letztes Jahr so eine Early Singles Zusammenstellung kam,
genau,
gab es jetzt die 4AD-Platten als Re-Release.
Ich glaube, 4 Stück, ne? Eine
drei
Box.
Zwei Platten, so, ne? Also 3 LPs, ja. Also 3 Longplayer-Platten. Meines Wissens 2 LPs plus Zeug.
Hm.
Und ja, mit ihr hatte ich einfach nochmal geredet, weil es halt einfach doch nochmal spannend war. Das erneute Interesse an der Band, die ja nun, obwohl sie sehr bekannt sind und waren immer, relativ undokumentiert waren im Sinne, dass die Platten einfach lange nicht mehr verfügbar waren.
Ich finde das total spannend, weil ich für mich festgestellt habe, dass mich diese ganzen Bands von damals, also wie X-Mal Deutschland, Malaria, Östro, 430 und auch Lilliput vom letzten Heft, das hat mich zu der Zeit, ich weiß nicht, entweder hat es mich nicht interessiert oder es hat mich nicht gestreift, wo ich jetzt tatsächlich dabei bin, die für mich wieder zu entdecken. Das finde ich total großartig und feststelle, welche geniale Songs da zu der Zeit schon entstanden sind, dass man die heute super gut noch hören kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie alte Scheiße ist oder nicht mehr zeitgemäß oder also es ist einfach alles sehr gut gealtert, finde ich. Es macht echt Spaß, die Sachen heute wieder zu entdecken. Ist total schön.
Ich glaube, dass wir heute auch weitaus bunter musikalisch aufgestellt sind. Man muss eben immer überlegen, dass in diesen Zeiten, als es das Internet noch nicht gab, war man in dem, was einfach neue Musik auf einen einströmte, sehr davon angewiesen, in welchem Freundeskreis man sich bewegt,
ja, das
wer was gehört hat. Man hatte so seine Peer Group und da waren halt bestimmte Sachen angesagt oder andere halt gar nicht. Und das war im Zastor völlig zufallsbasiert, was da gehört wurde und was nicht. Und Neues reinzukommen, ja, du musst es Geld haben, um die Sachen zu kaufen. Heute, for better or worse, kannst du halt alles, ist alles jederzeit verfügbar, in vollkommen dekontextualisiert. Wo man die Frage ist, ob Musik irgendwie kontextualisiert sein muss. Ich finde ja, aber das ist eine ganz andere Frage. Und deshalb, wenn du sagst, so hatte ich nicht auf dem Schirm, ja, es war einfach, weil andere Leute hatten es halt auf dem Schirm, weil sie einfach einen Freundeskreis hatten, wo das gehört wurde. Mhm. Und das aus Gründen, was einfach im Zweifel Zufall war.
Mhm. Ja, das magst du recht haben.
Genau,
aber ist ja nie zu spät.
Genau wie Peter Prescott. Wer zur Hölle ist Peter Prescott? In der Unterzeile steht der Mann hinter Mission of Burma, Volcano Suns und Minibees. Minibees, ehrlich gesagt, sagen wir auch nichts. Das ist eine aktuelle oder letzte Band. Volcano Suns habe ich gefeiert in den frühen Ox-Ausgaben, Anfang der 90er. Großartige Band. Waren die nicht auch auf SST und Homestead?
Bin mir ziemlich sicher. Ja.
Und Mission of Burma wiederum. Die, glaube ich, kennen sehr viele Menschen deshalb, weil Moby ja das Lied That's When I Reach for My Revolver gecovert
hat. Yeah.
Und vermutlich dem guten Peter Prescott. Bin jetzt nicht sicher, ob er es geschrieben hat, weil wir tatsächlich über das Lied nicht reden in dem Text. Dass er doch sicher möglicherweise da einiges an GEMA und Autorenkohle ausgeschüttet bekommt. Ja. Und No Front Teeth Records, mein Gott. Auch er. Marco, den hatten wir beim letzten oder vorletzten Heft in dieser Rubrik Punk Art. Ey, der Typ hat 5 Bands, ein Label, das, glaube ich, 400 Releases raus hat, Familie und noch einen anderen Job.
Puh.
Und totaler Musikwahnsinniger. Völlig und total netter Typ, der, muss ich einfach sagen, auch im Gegensatz zu super vielen anderen Leuten, auch einfach mal so, hey, vielen Dank. Das ist kein Fishing für Danke, aber manchmal bin ich doch, ich freue mich über alles, was wir im Heft machen, Aber manchmal ist es verblüffend, von wie wenigen Leuten auch mal so kommt, so, hey, cool, danke, schön gemacht. So, also das, was eine Band automatisch einfordert, wenn das Konzert ist, dass die Leute nach einmal klatschen, halt, weil es gut war. Und ist das nicht so gut, das klatscht man aus Höflichkeit. Manchmal würde ich mir, bisschen klatschen.
Ich klatsche im
Wünschenträger. Und Marco ist einer, der auf jeden Fall so virtuelle High-Fives schon gegeben hat. Und das fand ich schön.
So, jetzt bin ich auf eine interessante Seite gestoßen. Unter Augenhöhe, Montagmorgen, Psycholoch, Bands und psychische Gesundheit.
Ja, der Janis und Leto, die haben ja am Waldmeister gesprochen.
Ja,
davor hatten wir das gerade die erste Folge raus, jetzt die dritte Folge. Und ja, Janis schreibt so einfach mal so ein bisschen, wie geht's einem als musikmachender Mensch? Einfach mal nicht dieses alles super oder, sondern auch halt mal so diese Durchgänge, diese natürlich sehr individuell anders empfundene Druck abzuliefern, zu machen, Konkurrenzdruck, auch wenn man jetzt irgendwie Dinge gar nicht als Konkurrenz empfinden will. Wie auch immer, also was macht das Musikmachen mit einem jenseits von dem auf der Bühne stehen und wie anstrengend kann das auch sein? Finde ich interessante Einblicke. Ist natürlich sehr subjektiv, aber zumindest Einblick und ich finde das okay, dass er da so offen sich dazu äußert.
Mhm. Bin gespannt, das werde ich auf jeden Fall auch. Natürlich werde ich das auch lesen.
Ja.
Das klingt gut. Das finde ich jetzt gerade auch sehr lustig. Hummus im Circle Pit. Was heißt das?
Da musst du lesen.
Punk und Religion, Yidcore, okay.
Das ist die Serie von Daniel, der sich eben
mehr mag, diese
Menschen beschäftigt aus der Punk-Hardcore-Szene, die gar nicht mal zwingend irgendwie religiös sein müssen, aber deren Musik oder deren Tun im Zweifelsfall in einem, wie soll ich sagen, kulturell-religiösen Hintergrund existiert oder hervorgebracht wurde. Und sie eben auch bei Bram Presser, der aus Melbourne kommt, der bla bla bla, er schreibt vor einiger Zeit, ich glaube, das Buch The Book of Dirt von Bram Presser aus Melbourne. Eine teils faktionale, teils authentische, quellenbasierte jüdische Familiengeschichte über Suche nach den eigenen Wurzeln. Und der hat eben auch zwischen 98 und 2005 mehrere Platten mit seiner Band Yidcore raus, so Richtung Vandals, Guttermouth und so weiter. Und das ist dann spannend, was der erzählt.
Wow.
Wie immer, was auch eine riesige Wundertüte. Ich bin immer wieder verblüffend, was wir da so alles drin haben.
Ja.
Ich klopfe mir so auch mal selber auf die Schulter und vor allem den ganzen Leuten, die was auch schreiben.
Ja, und ohne die wäre das Heft, das kann man auch nicht oft genug sagen, nicht das Heft, das es ist, finde ich. Diese extreme Bandbreite, Vielfalt, Geschmäcker.
Und Tiefe.
Und Tiefe, auch das. Ja.
Nasty Neighbors.
Cool, das hat ja auch im Hehler gemacht.
Ja. Mit der Carina, die eigentlich aus Hamburg kommt, aber teilweise beruflich, journalistisch in Buenos Aires zu tun hat. Und natürlich ging es eben auch um das Thema, wie das Leben heutzutage in Argentinien ist, unter dem
Milei. Ja,
Milei, der Mann mit der Motorsäge.
Ach ja, gut. Nächste Seite, Civic.
Das haben wir auch gesehen.
Sagt
mir gerade Melbourne, noch eine Band aus Melbourne.
Mhm. Ja, cool. Hat der Wolfram gemacht.
Die meinte, erwähnte ich gerade, Goldgrube muss leben, hat der Todde gemacht. Geht um Goldgrube, legendären Club in Kassel, den ich tatsächlich noch nicht besucht habe, weil immer die entscheidende
ist ein bisschen
anderthalb weit, Stunden zu weit.
Ja.
Und da geht es darum, dass der Laden jetzt gerettet ist, nachdem er vor dem Verschwinden stand und die jetzt irgendwie beim Förderverein geschafft haben, wohl auch das Haus irgendwie zu kaufen und den Club weiterzumachen. Das ist halt total geil.
Cool.
Also ich behaupte immer, wer wartet darauf, dass einem andere Leute helfen und nur Förderung und Start. Nee, selber machen. Ich plane ja auch mit dem Michael Dandel noch was zusammen zu dem Thema Mietshäuser-Syndikat und ähnliches, also wo Leute versuchen, den Drecksinvestoren die Häuser bevor die die kaufen und Luxus sanieren, gemeinsam das Geld zusammenzuschmeißen und über solidarische Finanzierungsmöglichkeiten Mietshäuser, in denen halt auch Punks, Leute unsereins leben mit akzeptablen Mieten, um sowas zu verwirklichen. Da gibt es einige Beispiele. In Bremen ist das neulich erst.
Ja, spannend.
Gab es da was. Also schauen wir mal, da kommt auf jeden Fall was fürs nächste und übernächste Heft.
Joachim, ich muss ein bisschen raus aus der Sonne.
Oh, die Sonne.
Landest du, nee, mir wird das jetzt echt gerade ein bisschen zu...
Ja, wir müssen den Stuhl etwas nach hinten rutschen.
Nach hinten und nach links. Eigentlich rechts, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. So. Ach, besser. Puh. Okay, ich habe aber auch im Gehen das Heft umgeblättert und bin bei Dead Guy gelandet.
Auch so eine Band irgendwie aus den 90ern. So Snapcase und Earth Crisis und so weiter. Da habe ich die irgendwie wahrgenommen. Die haben jetzt eine neue Platte auf Relapse raus und Roman hat ein Interview mit denen gemacht. Ja, immer wieder verblüfft, was so wieder kommt, wenn Menschen, das ist, glaube, diese alte Theorie, wenn sie ihren Beruf irgendwie zu Ende gedacht haben, zu Ende gemacht haben, wenn sie, wie die Kinder an der Uni sind und ihnen zu Hause langweilig wird, fangen die Leute wieder an, Bands zu gründen. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund war, aber ist vielleicht auch hier so eine Story. Deshalb gibt es dann Bands halt irgendwann wieder.
Right.
Swans. Habe ich bei dem Thema schon erwähnt, dass Michael Gira von den Swans in Solingen mal gelebt hat?
Nein, hast du nicht.
Gibt ein Interview, findet es online, wo er damals erzählt, dass er bei Walter Gott Maschinenfabrik irgendwann 1970 eine Ausbildung, ich weiß nicht, als Schlosser, eine Schlosserlehre machen musste.
Boah, stimmt jetzt, wo du sagst, hast du das mit, oder habe ich es gelesen?
Ja. Und sein Vater hat damals irgendwie so ein Interims-Manager-Posten und sowas gehabt. Er war ein Tunichtgut. Seine Mutter hat, glaube ich, aus Kalifornien nach Europa geschickt. Und dann geht er seinem Vater auf den Sack irgendwas. Und der Vater hat gesagt, so, du gehst jetzt in die Fabrik. Und hat ihn da in eine Lehre gesteckt. Und dann war er, glaube ich, als kalifornischer Sunnyboy in Solingen, der späten 60er.
Der Typ, auf den die Mädels stand, oder?
Ja, keine Ahnung, aber es muss schrecklich gewesen sein. Er ist dann nach ein paar Monaten, hat auch einen Sack gehauen. Und ist in den Nahen Osten, Libanon, glaube ich, haben sie ihn dann mit Drogen irgendwie hops genommen und dann ist er doch wieder zu Hause gelandet. Und irgendwann kam dann die Swans irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er und New York und Band gibt's immer noch, aber diesen Solingen Aspekt finde ich eben höchst interessant.
Das hat was an sich definitiv, ja. Okay, was haben wir denn? Ach,
viele. Schnuppe sind uns.
Nicht Schnuppe.
Ha.
Ja.
Das Gelbe vom Ei ist einer der dümmsten
Gedanken. Oh, no. Carla, Kasse 5 Euro, würde ich sagen.
Ja, der Sebastian, der auch das Krach am Bach Festival macht, steckt da mit drin.
Danke.
Freunde von Wolfram. Also, Shipang, da kenne ich ja immer die Storys, die
nach New York.
Kontrolle Carsten.
Ja,
immer von Alkoholgeschichten von Brooklyn-Urlaub. Und dann spielten immer irgendwie diese Nepalesen irgendwie eine Rolle.
Ja, ach, die sind das.
Ja, genau. Die ja auf Holy Goat ihre bisherigen Platten gemacht haben. Und die jetzt auch auf Relapse sind. Auf ein neues Album. Ja. Und ja, interessant.
Und in welcher Sprache hast du dich mit denen ausgetauscht?
Ja, klar, die lebt
eben schon. Weiß ich, keine Ahnung.
Mein Nepalesisch ist nicht so besonders gut.
Ach,
was. Ich bemühe mich annähernd so gut wie mein Französisch.
Oh mein.
Auch Office Boys ist ein geiler Bandname. Eine Streetpunk-Band aus Istanbul.
Krass, was es gibt.
Mit dem Zitat, sobald du dich gegen die Regierung stellst, dienst du als eine potenzielle Bedrohung. Ja, gibt halt Länder, in denen ich unter anderem aus solchen Gründen, aus journalistischen Gründen nicht mehr reise. Dazu gehört irgendwie die Türkei oder auch Ungarn. Natürlich gibt es auch eine Menge cooler Leute, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, in den USA kann man im Augenblick auch nicht mehr reisen. Also
ich möchte auch nicht in die USA reisen, tatsächlich. Ja. Das, ich wüsste
gut,
nicht,
warum. Wissen wir aber auch, wir sind jetzt in Frankreich,
ja, gut.
Provence, das Rassemblement National ist hier auch nicht gerade gering vertreten, obwohl wir gestern an so einer Tunneleinfahrt irgendwie so Stop RN gesehen haben. Also gibt schon Widerstand, aber die Drecksbande ist halt überall am Start.
Tja. Es wird, glaube ich, auch munter so weitergehen. Es wird nicht besser werden. Da bin ich mir leider ziemlich sicher. Egal wo, in welchem Land.
Was so. Haben wir eigentlich vor, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind? Fahren wir eigentlich zum Ruhrpott-Rodeo?
Ach, Schatz, das ist mal eine gute Idee.
Siehst du? Ich wollte es nur angewärmt.
Auf zum Ruhrpott-Rodeo, Anfang Juli. Ach, ja. Und dann sehen wir auch endlich die Antilopengang, die wir ja verpasst haben und die diesen fantastischen Song gemacht
ja.
haben.
Ja.
Ja, stimmt, das ist ja auch schon bald. Frag.
Drei Wochen. Unser zweites Sommerfestival wird ja Punk Rock Holiday sein.
Ja, da habe ich auch dieses Jahr Bock drauf, auch wenn es echt ewig weit weg ist. Aber, also kilometermäßig meine ich. Es ist schon ein ziemlicher Angang. Aber
dann reicht es eigentlich auch mit Punk Rock Festivals für dieses Jahr.
Ja, das bevorzuge eher die kleineren Geschichten. Ja.
Deshalb ist ja auch noch das Drop the Knife Fest im Waldmeister.
Wann ist das nochmal?
Auch, das heißt auch Ende Juni, ja. Grüße an Dome.
Ja, das ist auch cool. Ja, und das Cow Club Fest haben wir dann im Oktober noch.
Mit Love A unter anderem. Mit
Love A. Das wird auch...
Plus, es wird nicht langweilig. Cool.
Ja, hattest du eine Befürchtung?
Nein, wenn du meine Konzertkolumne liest, ich hatte ja wirklich so, du erinnerst dich, Mitte April war so eine Phase, wo glaube ich in 7 Tagen 8 Konzerte, nein, in 8 Tagen 7 Konzerte waren. Das war herausfordernd. Andererseits, man wollte auch nichts davon verpassen. Ja, Freitag
ist pur. Wir waren aber nicht so viel unterwegs. Mittlerweile gehen wir auch nicht mehr auf jedes Konzert und gucken, was geht. Ja. So.
Ja, aber apropos jedes Ochs will von euch gelesen werden. Ihr habt genau 2 Monate Zeit.
Es ist viel zu kurz.
Macht keine Post-its rein, lest die Sachen gleich, sagt nicht alles, lese ich später, weil immer dann, wenn ihr denkt, jetzt wollte ich doch gelesen haben, ist das nächste Heft schon.
Ja, das ist absolut so, kann ich total bestätigen. Ja. Keine gute Idee.
Also lesen, deshalb labern wir nicht mehr weiter.
Dann tue ich das vielleicht jetzt auch gleich.
Au revoir, bonjour.
Genau, bonjour. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns an die Beate hier.
Tschüss.
Tschüss ihr da draußen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.